Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wo gehöre ich hin, steht als Überschrift über der diesjährigen Allianz Gebetswoche. Wo gehöre ich hin? Und da ist es ein bisschen lustig, dass wir die Gebetswoche ausgerechnet mit einem Kanzeltausch beginnen. Gehöre ich wirklich hierhin, auf die Kanzel der Johanneskirche? Oder sollte ich besser in der Stadtmission predigen? Wo gehöre ich hin? Wir fragen uns, wo gehöre ich hin, aber die Antwort für heute ist schon gegeben. Reinhard hat sie gerade eben vorgelesen. Zu den Wurzeln des Lebens. Wo gehöre ich hin? Zu den Wurzeln des Lebens. So steht es im Begleitheft zur Gebetswoche und der Bibeltext zum Thema steht im Buch Jeremia im 17. Kapitel. Der Text ist auch abgedruckt in den Blättern zum Gottesdienst. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist ein schönes und einleuchtendes Bild vom Baum am Wasser gepflanzt. Dieses Bild kennen wir auch aus dem ersten Psalm. Wer nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der zu seiner Zeit Frucht bringt. Und dem macht auch eine Dürre nichts aus. Und verbunden mit der Frage, wo gehöre ich hin, ist das eine schöne Antwort. Wo gehöre ich hin? Dahin, wo Leben ist. Ich gehöre dahin, wo ich finde, was ich brauche und wo ich wirklich Frucht bringen kann. Allerdings ist an dieser Stelle im Jeremia-Buch die Frage, wo gehöre ich hin, eigentlich noch offen. Denn das Volk Gottes musste sich damals entscheiden. Wo gehöre ich hin? Worauf verlasse ich mich? Die Zukunft damals war ganz schön düster. Es gab eine sehr konkrete und sehr ernsthafte Bedrohung. Da kam eine gierige Großmacht aus dem Norden, die Babylonier nämlich, und sie wollten Jerusalem erobern. Die Menschen fürchteten sehr real den Untergang. Und angesichts dieser schlimmen Bedrohung suchten sie Hilfe. Und Jeremia, der Prophet, trat dafür ein, allein bei dem Gott Israels Hilfe zu suchen und allein ihm zu vertrauen. Es gab auch andere Stimmen, die empfahlen, sich eben nicht blind auf Gott zu verlassen, sondern sich auch anderweitig nach Hilfe umzusehen und sich an die Großmacht Ägypten zu schmiegen. Das muss ja nicht gleich gottlos sein, wenn man auch woanders noch Hilfe sucht. Es wäre ja immerhin möglich, dass Gott ihnen durch die Ägypter helfen will. Hier warnt Jeremia aber sehr eindeutig und er sagt, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Ich bitte das nicht zu verallgemeinern, sondern schon zu sehen, das ist in eine konkrete Situation gesprochen. Auf diese Bedrohung hin, in der Israel damals gerade stand. Da sagt der Prophet, verflucht ist, der sich auf Menschen verlässt. Der Prophet Jeremia zeigt zwei Alternativen auf. Sich in dieser Situation auf Menschen verlassen oder sich auf Gott verlassen. Und seine Frage an das Volk Gottes ist, wo gehört ihr hin? Zu denen, die sich auf Menschen, auf Ägypten verlassen oder zu denen, die sich auf Gott verlassen? Seid ihr die Verfluchten, die sich in dieser Lage auf Menschen oder auf ihre eigene Kraft verlassen Oder seid ihr die Gesegneten, die allein auf Gott, den Herrn, vertrauen? Wer sich auf Menschen verlässt, der wird so sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. So steht es da im Jeremia-Buch vor unseren beiden Versen. Aber wer sich auf Gott verlässt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Diese beiden Möglichkeiten erklärt der Prophet in seinem Vergleich aus der Pflanzenwelt. Eine Pflanze, Dornbusch in der Wüste, andere Pflanze, Baum am Wasserlauf. Ohne Hoffnung auf Gutes verdorren oder am Quell des Lebens reiche Frucht bringen. Pflanzen sind in der Bibel etwas, das die Erde hervorbringt. Sie gehören zur unbelebten Materie. Das ist ein etwas anderes Denken, als wir haben. Ein Detail aus dem Schöpfungsbericht, das mir nie aufgefallen war. Ich musste erst darauf hingewiesen werden. Alles andere in der Schöpfung schafft Gott. Gott hat es erschaffen. Licht, Dunkel, Tiere, Fische, Menschen hat Gott geschaffen. Mal indem er es macht, mal indem er spricht und es geschieht. Nur bei den Pflanzen, da ist es anders. Bei den Pflanzen sagt Gott zur Erde: Erde, mach du mal. Wir können es nachlesen. Im Schöpfungsbericht heißt es: Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jeder nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der dritte Tag. Die beiden, Dornbusch und Baum, spielen an verschiedenen Stellen in der Bibel noch eine Rolle. Das Dorngestrüpp in der Wüste war vor allem lästig, aber im Fall vom brennenden Dornbusch immerhin gut für Mose, dass er von dort eine Weisung empfangen hat. Doch selbst da ist der brennende Dornbusch nicht der Ort, wo Mose hingehört. Wo gehöre ich hin? Nicht zu diesem Dornbusch, denn da soll er nicht bleiben, sondern von dort soll er weggehen. Anders der Baum. Der Baum beschreibt das Ziel. Im Paradies steht der Baum des Lebens, und das Ziel Gottes mit seinem Volk beschreiben die Propheten so: Ein jeder sitzt im Schatten seines Baumes in seinem Weinberg und genießt die Früchte seiner Hände Arbeit. Wo gehöre ich hin? Zum Baum gehöre ich, der zeigt, welches Leben Gott für seine Menschen bereithält. Wer sich in dieser Krisensituation auf Menschen verlässt, ist also wie der Dornbusch in der Wüste, erklärt Jeremia. Der sieht nichts Gutes kommen, sondern er wird in seiner lebensfeindlichen Wüste bleiben. Denn aus Ägypten wird keine Hilfe kommen. Der Satz: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, kann nicht stimmen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es kann nicht stimmen, denn du bist nun mal nicht Gott. Es mag damals vernünftig erschienen sein, einen Pakt mit der anderen Großmacht, mit Ägypten, zu schließen. Damit war das Menschenmögliche getan, um dieser schlimmen Bedrohung aus dem Norden zu entgehen. Aber das Menschenmögliche reicht in diesem Fall nicht weit. Denn der Verlauf der Geschichte hat gezeigt, dass der Prophet Jeremia vollkommen recht hatte. Sich auf Ägypten zu verlassen, hat nicht geholfen. Die Babylonier eroberten Jerusalem, zerstörten es und verschleppten seine Einwohnerinnen und Einwohner. Na gut, das ist furchtbar lange her. Aber was für uns heute viel interessanter ist, ist doch, was würde es denn bedeuten, sich nicht auf Menschen, sondern auf Gott zu verlassen? Wie sieht das aus, wenn sich jemand nicht auf Menschen, sondern auf Gott verlässt? Was hat Jeremia von seinem Volk erwartet? Wie müssen Menschen sein, damit sie so wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen sind. Ich nehme an, dass wir alle gerne so sein möchten. Unsere Wurzeln ausstrecken zu dem, was uns am Leben hält, ohne Furcht vor der Dürre, immer Frucht bringen. Das wären wir gerne, ja. Und wir gehören doch nicht in eine lebensfeindliche Wüste, sondern an den lebenbringenden Strom frischen Wassers. Liebe Gemeinde, woran zeigt sich, dass ein Mensch auf Gott vertraut? Der Prophet Jeremia hat sehr deutlich gesagt, was Gott von seinem Volk erwartet. Da heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels, bessert euer Leben und Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen, und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen, und dass ihr nicht unschuldiges Blut vergießt. Jeremia hat erkannt, dass diese Bedrohung aus dem Norden vor allem ein geistliches Problem war. Es war ein geistliches Problem. In seinen Augen waren die Babylonier nicht so sehr ein außenpolitischer Feind, sondern schlicht Gottes Werkzeug zum Gericht an seinem Volk. Und dann wird auch klar, warum ein Bündnis mit Ägypten nicht helfen konnte. Jeremia verstand das so: Die einzige Möglichkeit, das Gericht Gottes abzuwenden, ist, nach Gottes Recht zu leben. In dieser geistlichen Krise konnte Israel keine Großmacht helfen. Aber wenn Israel den Bund mit Gott hält, dann wird Gott auch zu seinem Bund stehen und er wird sein Volk eben nicht durch die Babylonier richten. Darum ist der Mann gesegnet, der sich auf den Herrn verlässt. Das ist soweit alles schlüssig. Jeremia sieht sein Volk in einer geistlichen Krise. Es hat seinen Bund mit Gott nicht eingehalten, sondern hat die Schwachen und die Fremden unterdrückt. Und darum droht nun die Strafe Gottes. Strafe Gottes in Form der Babylonier, die Jerusalem erobern und vernichten werden. Und wenn man das als geistliche Krise sieht, wie Jeremia, dann hilft kein Bündnis mit Ägypten. Da braucht es etwas anderes, nämlich neue Hinwendung zu Gott. Und dann wird auch die Dürre nicht schaden. Das ist ja das Nächste, was auffällt. Diese Dürre, von der da die Rede ist, die kommt so oder so. Obgleich die Hitze kommt oder wenn ein dürres Jahr kommt, braucht der Baum nichts zu fürchten. Er bringt Frucht. Anders ist es beim Dornbusch in der Wüste. Der ist ohne Hoffnung und bleibt ohne Frucht, der sieht nur Dürre und kein Leben. Aber heimsuchen wird die Dürre beide, den Dornbusch genauso wie den Baum am Wasser. Jeremia weiß wohl, wovon er redet, denn zum einen ist sein Land von einer schlimmen Dürre heimgesucht worden. Das lesen wir 3 Kapitel zuvor. Da steht, Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf Erden. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. So eine Dürre hat Jeremia erlebt. Und wenn Jeremia diese Dürre in gleicher Weise geistlich gedeutet hat, wie die Bedrohung aus dem Norden, dann hätte sie ihn doch wohl nicht so schlimm treffen können. Denn die Frage, wo gehöre ich hin, hat Jeremia doch zumindest für sich schon eindeutig beantwortet. Jeremia war einer, der sich auf den Herrn verlässt. Also ist er doch wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Blätter bleiben grün und er bringt Frucht, oder? So hätte es doch bei den Propheten aussehen müssen. Aber die Dürre hat auch Jeremia heimgesucht, und zwar war das eine ausgesprochen geistliche Dürre, die Jeremia erlebt hat. Ein ganzes biblisches Buch hat er darüber geschrieben, über diese geistliche Dürre. Das Buch heißt »Die Klagelieder Jeremias«. Und seine Krise gipfelt in dem Vorwurf, warum währt doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass niemand sie heilen kann? Gott, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Darf das einem Mann Gottes passieren? Wer sich auf den Herrn verlässt, ist wie einer, wie ein Baum, der gepflanzt ist am frischen Wasser. Und dann sagt dieser Mann Gottes so etwas. Wie ein Baum am Wasser? Jeremia fühlt sich von allem Leben abgeschnitten. Zu diesen Sätzen, die wir heute im Predigttext lesen dürfen, musste der Prophet sich durchringen. Denn die Dürre, auch die geistliche Dürre war keineswegs an ihm vorübergegangen. Und darum geht Jeremia in seinem Vergleich ganz selbstverständlich davon aus, dass die Dürre kommen wird. Die Hitze, die Trockenheit, sie wird kommen. Selbst dann, wenn wir die Frage, wo gehöre ich hin, richtig beantworten. Die Dürre kommt auch über die, die sich auf den Herrn verlassen. Genauso wie sie über die kommt, die sich auf menschliche Hilfe verlassen. Aber die sich auf den Herrn verlassen, werden die Dürre überstehen, denn sie sehen Gutes kommen. Wer in der Wüste steht, sieht nichts anderes als Wüste. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger erkenne ich in unserem Predigttext eine Antwort auf die Frage, wo gehöre ich hin? Denn diese Frage, wo gehöre ich hin, unterstellt doch irgendwie, dass wir uns aussuchen könnten, wo wir hinwollen. Aber weder das Dorngestrüpp noch der Baum konnten sich entscheiden, wo sie ihre Wurzeln schlagen. Ich erinnere nochmal daran, nach hebräischer Ansicht bringt die Erde die Pflanzen hervor. Sie sind unbelebte Materie, keine direkten Geschöpfe Gottes. Und so hat sich der Dornstrauch in der Wüste auch nicht entschieden, dass er in der Wüste stehen will. Wie ist das nun mit dem Baum am Bach? Wollte er da stehen? Hat sich der Baum am Bach seinen Platz ausgesucht? Wohl kaum, er ist ein Baum. Aber bei ihm steht dennoch eine Absicht dahinter. Denn vom Baum heißt es ja, er sei gepflanzt. Dieser Baum steht nicht zufällig dort, sondern er hat seine Wurzeln da geschlagen, wo der Gärtner ihn eingepflanzt hat, da, wo der Gärtner ihn haben wollte. Der den Baum gepflanzt hat, der tat das mit Umsicht, wohl wissend, dass die Dürre kommen wird. Und der den Baum gepflanzt hat, der tat das mit Absicht, damit er Früchte bringt, der Baum. Jeremia erklärt uns alle miteinander zu Pflänzchen. Nicht wir selbst pflanzen uns ein, sondern Gott pflanzt uns. Er pflanzt uns an den Strom des Lebens. Das ist eine geistliche Tatsache. Gott pflanzt uns ins Leben. Er schenkt uns Leben, das lebendiger ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Gott pflanzt uns mit Umsicht und mit Absicht, damit wir Frucht bringen. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass er uns ein schönes und gelingendes Leben schenkt, dass er uns in eine Gemeinschaft stellt, in der wir unsere besten Möglichkeiten leben können und unser ganzes Potenzial entfalten können. so schön es wäre, aber das heißt es nicht. Sondern die geistlichen Wurzeln, die wir schlagen, die bringen uns eine andere Lebensgewissheit. Eine Lebensgewissheit, die weiter hofft über alle Dürre hinaus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gefragt worden sind, wo ist Ihre geistliche Heimat? Ich kenne das von christlichen Konferenzen oder Begegnungen. Da fragt man sich dann schon mal gegenseitig, und wo ist deine geistliche Heimat? Und gemeint ist dann wohl, wo kommen Sie her? Aus der römisch-katholischen Kirche, Freikirche, evangelischen Landeskirche, Gemeinschaft? Wenn Sie mal jemand fragen sollte, wo ist Ihre geistliche Heimat? Dann antworten Sie bitte nicht in der Johannesgemeinde. Und dann antworten Sie bitte auch nicht in der evangelischen Kirche. Sondern wenn Sie jemand fragt, wo ist Ihre geistliche Heimat, dann antworten Sie bitte, meine geistliche Heimat ist im Himmel. Denn eine andere geistliche Heimat haben wir nicht. Unsere Wurzeln strecken wir in die Herrschaft Gottes. Daher kommt uns Kraft und Leben. Da hat Gott uns eingepflanzt, in seine Herrschaft. Unsere Wurzeln strecken sich in gewisser Weise in den Himmel. Wenn Ihnen der Vergleich hilft, dann sagen Sie von sich, wir sind Luftnelken. Diese Wurzeln ermöglichen uns eine sehr flexible Antwort auf die Frage, wo gehöre ich hin? Ich gehöre nämlich nicht an einen bestimmten Ort oder in eine bestimmte Gemeinde, sondern wenn ich mit meinen Wurzeln eingepflanzt bin in die Herrschaft Gottes, dann gehöre ich in die Nachfolge Jesu. Ich gehöre dahin, wo Jesus auch hingegangen ist. Zu den Traurigen, um sie zu trösten. Zu den Hoffnungslosen, um meine Hoffnung mit ihnen zu teilen. Zu den Außenseitern, weil Jesus auch sie eingeladen hat. Liebe Gemeinde, wenn ich meine Wurzeln in der Herrschaft Gottes habe, dann kann ich auch in die Wüste gehen. Dann kann ich auch in die Dürre gehen und ich werde trotzdem am Strom des Lebens bleiben, weil ich an diesen Wurzeln hänge, weil ich von diesen Wurzeln getragen werde. Wo gehöre ich hin? In die Nachfolge Jesu. Und das ist das große Versprechen unseres Glaubens, dass wir, wenn wir dahin gehen, wo wir hingehören, erfahren werden, wie das Leben uns erfüllt und wie wir Frucht bringen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir Leben die Fülle haben, selbst wenn wir mitten durch die Wüste gehen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir Frucht bringen, auch da, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Wo gehöre ich hin? In die Nachfolge Jesu, weil ich meine Wurzeln in der Herrschaft Gottes habe. Gott hat uns da eingepflanzt. Amen.